Ja, das ist ein schönes Lied und eine gute Aufforderung. We want to see Jesus lifted high. Wir möchten, dass Jesus hoch erhoben erkennbar wird. Genau darum geht es auch in dieser Predigt über den Philipperbrief, den der Paulus an seine Freunde in Philippi schreibt, der ersten europäischen Gemeinde, die es gab. Gibt es nun irgendeine Ermahnung, das ist Philipper 2, 1-11, gibt es nun irgendeine Ermahnung in Christus? Gibt es irgendeinen Zuspruch der Liebe? Gibt es irgendeine Gemeinschaft des Geistes? Gibt es irgendein inniges Mitgefühl und ein Erbarmen? So macht meine Freude dadurch vollkommen, dass ihr gleichgesinnt seid, im Besitz der gleichen Liebe, in der Seele verbunden, den Sinn auf Einigkeit gerichtet, auf nichts aus Ränkesucht oder aus nichtiger Ehrbegierde bedacht, sondern in der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder nicht nur mit dem Blick auf das Seine, sondern jeder auch mit dem Blick auf das, was der anderen ist. Diese Gesinnung hegt in euch, die auch in Christus Jesus war, der, als er in Gottes Gestalt war, es nicht für einen Raub hielt, wie Gott zu sein, sondern sich selbst entäußerte, indem er Knechtsgestalt annahm und den Menschen gleich wurde. Und der Erscheinung nach wie ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Daher hat ihn auch Gott über die Maßen erhöht und ihm den Namen geschenkt, der über jeden Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich beuge jedes Knie derer, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Meine Einstiegsfrage ist, wie kommen Sie im Leben ganz nach oben? Dazu gibt es einen netten Scherz. Es ist eine Firma, die Direktion sitzt in der dritten Etage. Und unten im Keller treffen sich eine Ziege und eine Schnecke. Und sie wetten miteinander, wer am schnellsten den Aufstieg in die Direktion schafft. Die Ziege sagt natürlich, ich bin ja viel schneller als du. Aber die Schnecke sagt, du wirst dich wundern. Als die Ziege die Treppen emporstürmt und oben keuchend ankommt, ist die Schnecke schon längst ausgeruht dort. Und die Ziege ist entsetzt, sagt, wie hast du das so schnell geschafft? Sagt die Schnecke, ist doch ganz klar, hier in dieser Firma kommt man durch Kriechen schneller hoch als durch Meckern. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht, bei Ihnen in der Firma. Durch welche Beziehungen Sie vielleicht hochkommen, in welchem Machtpoker Sie drin stecken. In der Bibel ist es genau umgedreht, der Weg nach oben führt hinunter. Ja, wenn Sie das hier verfolgt haben, was ich gerade vorgelesen habe, wo Jesus, es hieß, dass er auf seine Vorrechte verzichtete, gestorben ist und dann wieder erhöht wurde. Der Weg bei Gott führt von oben nach unten und dann wieder zurück. Der menschliche Weg ist der, dass man sich selber profilieren und aufbauen möchte. Ja, Jesus, von ihm heißt es hier, dass er in göttlicher Gestalt war. Jetzt muss ich Ihnen ein bisschen Griechisch beibringen, wenn Sie wollen. Für Gestalt gibt es zwei Vokabeln, das eine heißt Morphe und das andere Schema. Ich nehme an, Sie kennen beide. Morphe ist so ein Fremdwort, Morphologie, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Und Schema, das ist Ihnen sowieso vertraut. Morphe ist die Gestalt, die immer unveränderlich bleibt. Vom Wesen her lässt sie sich nicht verändern. Und Schema ist etwas, was vorübergehend da ist und sich dann wieder verändert. Wenn es hier heißt, dass Jesus in Gottes Gestalt war, dann heißt es, er war in dieser Morphe, in dieser göttlichen Gestalt, die er gar nicht verändern kann. Das heißt, er blieb immer Gott. Es heißt dann, dass er sich selbst entäußerte, wörtlich übersetzt, er entleerte sich selbst. Er verzichtete also auf Vorrechte, wir werden gleich noch überlegen, was das bedeutet, und wurde Mensch, indem er Knechtsgestalt annahm. Da taucht schon wieder dieses Wort Morphe auf bei der Gestalt. Das heißt, er war wirklich ein echter Knecht und ist es im gewissen Sinne auch heute noch, dass er, obwohl er der Herr ist, Ihnen und mir dient mit seiner Liebe. Ja, denken Sie mal an die griechischen Götter, falls Sie die griechischen Göttersagen gelesen haben. Die wurden auch vorübergehend mal Mensch irgendwie in den Erzählungen, aber nie Knecht, so immer irgendwie anders tätig. Also eine völlig andere Aussage. Er wurde den Menschen gleich. Da steckt ein griechisches Wort für das Verb werden, gegnestai. Das ist etwas, was vorübergehend wird, also nicht bleibend ist. Klar, er war den Menschen nur vorübergehend gleich, dann wurde er ja wieder in die göttliche Hoheit eingesetzt und der Erscheinung nach wie ein Mensch erfunden. Das heißt, ein Mensch ist falsch interpretierbar, sein Menschsein ist Missverständlichkeiten offen. Ja, Jesus wurde oft falsch interpretiert, wird es auch heute noch. Damals sagten die Leute, er ist doch der Sohn des Zimmermann, wir kennen seine Brüder und seine Schwestern, also was Besonderes ist er schon mal gar nicht. Er kann unterschiedlich bewertet werden als Mensch, aber er in der Gestalt des Menschen, da steht wieder das Wort Schema, also nur vorübergehend, wird er nur einige Zeit gewesen sein. Ja, jetzt eine gute Bibelquizfrage an Sie. Ich nehme an, jeder weiß etwas von Jesus. Was im Leben von Jesus blieb auch als Mensch göttlich? Ja, wenn er diese göttliche Gestalt zwar, wie soll man sagen, die konnte er nicht loswerden, Morphe heißt ja eine bleibende göttliche Qualität, was blieb im Leben von dem Mensch Jesus göttlich? Gut, können Sie mal in aller Ruhe darüber nachdenken. Ein paar Antworten sind natürlich vorgegeben. Wenn Sie mal das Markus-Evangelium lesen, dann ist interessant, als Jesus auftritt, begegnete er sofort einem besessenen Mensch und er schreit, du bist Gottes Sohn. Warum quälst du, bist du gekommen, um mich vor der Zeit zu quälen? Das heißt, dieser Dämon in dieser Person erkennt Jesus natürlich sofort als Gottes Sohn, weil er aus der Ewigkeit stammt und dort natürlich die Rangordnung kennt. Ich weiß nicht, was Sie über Besessenheit denken, vielleicht was ganz anderes, spielt im Moment nicht diese Rolle. Jesus wurde sofort als Gottes Sohn erkannt von der jenseitigen Seite und die haben auch sofort die Autorität akzeptiert, als er sagte, verschwinde, war dieser Mensch sofort geheilt und frei von seiner Besessenheit. Das hat sich sehr oft wiederholt im Leben von Jesus. Also er wurde als Gottes Sohn erkannt von den jenseitigen Mächten, die wussten das sofort. Ja, dann wusste er, was in den Menschen drin ist. Er konnte ihre Gedanken wissen, auch ihre und meine Gedanken natürlich. Auch damals bei den Gesprächspartnern, die mussten eben nicht erklären, was sie wollten. Letztlich wusste er, was in ihnen vorgeht. Dann konnte er Sünden vergeben, das kann eigentlich nur Gott, aber er hat es getan, das war also klar, ich stehe hier an der Stelle Gottes. Und er hatte Vollmacht über Natur, zum Beispiel bei einem Seesturm hat er einfach gesagt, Schluss, und dann trat eine Windstille ein. Können Sie nicht tun, ich auch nicht. Er hatte Macht über den Tod, er hat mehrfach Leute aus dem Tod zurückgeholt, nicht reanimiert nach 3 Minuten oder 4 Minuten, sondern nach Stunden wieder ins Leben geholt, dass sie dann weiterführen konnten. Und er kannte die ganze Zukunft in Übereinstimmung mit Gottes Wort, hat zum Beispiel klar gewusst, ich werde jetzt sterben, aber nach 3 Tagen werde ich wieder auferstehen und keiner kann mich daran hindern. Ja, das waren so göttliche Dinge, die blieben. Menschlich lebte er fehlerfrei, versuchen Sie das mal oder ich. Er war geisterfüllt, er heilte Menschen, er verkündete Gottes Wort und seine Liebe. Und er hat Freunde geschult, damit sie später, wenn er nicht mehr da war, seine gute Nachricht in die ganze Welt verbreiten. Er war leidensbereit und er war bereit, menschliche Autorität zu akzeptieren. Wenn Sie die Geschichte kennen, als er als werdender Teenager mit 12 Jahren im Tempel blieb und seine Eltern ihn suchten nach dem Passafest 3 Tage lang und ihn dann schließlich fanden und mitnahmen, dann heißt es, er ging mit ihnen und war ihnen untertan. Das heißt, Jesus hat die Autorität seiner Eltern akzeptiert, obwohl er ja aus der Ewigkeit kam und in dem Sinne eigentlich gar keine Eltern gebraucht hätte. Er hat auch die Kaiserautorität akzeptiert. Er sagte mal, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Ja, worauf musste er verzichten, als er Mensch wurde, von seinem göttlichen Hintergrund? Einmal musste er verzichten auf seine Allgegenwart. Jesus als Geistperson wäre auf der ganzen Welt allgegenwärtig. Ja, die Leute heute können in Australien zu ihm beten, auf der anderen Seite wir auch, und das viele Millionen gleichzeitig. Allgegenwart war nicht mehr gegeben. Er war jetzt nur noch in einem Körper in Israel da. Er musste auf seine himmlische Anbetung verzichten und auf die himmlische Autorität ein Stück weit und auf seinen Bodyguard, wenn man das scherzhaft so sagt. Als er vor dem Pilatus stand und ihm sagte, mein Reich ist nicht von dieser Welt, denn wenn es von dieser Welt wäre, könnte ich so ein paar Legionen Engel hier aufmarschieren lassen und die würden euch Römer wahrscheinlich ziemlich schnell platt machen, wenn es denn so nötig wäre, dann sagt er, das tue ich nicht. Er hat also auf seine göttliche Demonstration der Vollmacht verzichtet. Vielleicht haben Sie bei der Aktion 7 Wochen ohne schon mal mitgemacht, so vor Ostern, Verzicht auf irgendwas. Bei Jesus könnte man sagen, 33 Jahre ohne göttliche Autorität, die er zumindest in den Hintergrund stellte. Das heißt dann weiter, er war gehorsam bis zum Tod. Das heißt, er hat seinem Vater vertraut, auch wenn ich jetzt ganz nach unten gehe und selber gar nichts mehr tun kann, wirst du mich da wieder herausholen und wieder in die Autorität zurückführen, sogar noch in eine größere. Er wusste, das ist nötig, weil nur durch Blutvergießen Vergebung geschieht, steht in der Bibel, Hebräer 10, 22. Und das Tierblut, was im Alten Testament floss, brachte keine Vergebung, sondern nur dieses vollkommene Opfer des Sohnes Gottes würde Vergebung in die Welt bringen. Und im Kolosserbrief heißt es so schön, Kolosser 2, 14, der Schuldschein ist zerrissen und ans Kreuz geheftet. Ich kenne sie jetzt nur teilweise, aber sicher auch da nicht gut genug. Aber ich gehe mal davon aus, dass jeder von Ihnen am Tag 3 Fehler macht. Vielleicht sind es ja auch mehr, wenn man die gedanklichen Fehler noch dazu rechnen würde, wären es mit Sicherheit mehr. Mit 3 Fehler am Tag hieße ungefähr 1000 im Jahr. Angenommen, Sie würden 80 Jahre alt werden, 80.000 Fehler. Die würden alle aufgeschrieben, da würden Sie hier schon so eine Rolle mit ein paar Metern brauchen, um Ihr Leben darzustellen. Das wäre Ihr Schuldschein vor Gott. Und von diesem Schuldschein heißt es, dass er ans Kreuz geheftet ist. Und das ist interessant. An der Stelle haben wir ein gedankliches Problem. Wir denken nur in einer Verlaufszeit. Ja, eins kommt hinter dem anderen. Aber Gott ist alle Zeit gleichzeitig. Schwer vorzustellen. Das heißt, Jesus konnte auch ihren Schuldschein, der damals ja noch gar nicht geschrieben war, schon mit an das Kreuz nehmen, als er für sie und für mich gestorben ist. Obwohl wir erst 2000 Jahre nach ihm leben. Für Gott ist alle Zeit gleichzeitig. Wenn Sie das begriffen haben, werden Sie ihm dafür danken und seine Vergebung beanspruchen. Sagen, vielen Dank, dass du das Wichtigste für mich geklärt hast. Jesus hat mal ein Gleichnis erzählt, es wird zwar verschieden interpretiert, aber ich möchte es so auslegen, dass ein Kaufmann, der schöne Perlen sucht, dann findet er eine Perle, die ist so wertvoll, dass er alles, was er hat, verkauft, alles, und die Perle kauft. Für einen Kaufmann völlig unsinnig, denn wenn er alles verkauft, kann er ja nicht mehr handeln. Aber jetzt besitzt er eine Perle, die ist so wertvoll, dass er alles dafür hergegeben hat. Wenn ich das richtig verstehe, ist der Kaufmann Jesus. Er hat alles hergegeben, was er hatte, sogar sein eigenes Leben, und die Perle sind Sie und ich, um Sie und mich zu erwerben für Gott, frei zu kaufen von der Schuld der Sünde und der Macht der Finsternis. Im Korintherbrief heißt es mal, ihr seid teuer erkauft, verherrlicht Gott mit eurem Leib. Gestern Abend war so ein Fußballspiel, wo ja unsere Millionäre auflaufen. Und das ist dann immer interessant. Früher kostete mal so ein Fußballspieler, wenn man ihn ablöste, 500.000 Mark, eine Wahnsinnssumme. Heute werden 30 Millionen gezahlt, für einen Italiener vor kurzem über 100 Millionen Mark. Für eine Person, das kann er in seinem ganzen Leben nie mehr einspielen. Da könnte man sagen, ihr seid teuer erkauft, verherrlicht Gott mit eurem Leib. Für diese Fußballspieler. Aber für Christen gilt das auch. Jesus hat einen so fantastischen Preis für euch bezahlt, dass es gut wäre, wenn ihr mit eurem Leben seine Gegenwart und Liebe darstellt. Ja, er starb am Kreuz an einem Holz, Fluchholz wurde es genannt, die Sünde im Garten Eden war auch einmal an einem Holz, wo dieser Mensch sagte, an diesem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, wurde ihm gesagt, ihr werdet sein wie Gott, wenn ihr jetzt davon esst. Und das wollte der Mensch sein, sein eigener Herr sein, selbst Regie führen. Und er hat am Holz gesündigt und Jesus hat ihn am Holz erlöst. Das war der große Versöhnungstag. Ich nehme an, Sie kennen alle diesen Tag Yom Kippur, der höchste Feiertag letztlich in Israel oder zumindest ein hoher. Kapar heißt auf Deutsch bedecken, Yom heißt der Tag, heißt Tag der Bedeckung. Da wurde einmal im Jahr Gott um Vergebung gebeten für die Sünden seines Volkes und diese Sünde wurde mit dem Blut eines Opfertieres bedeckt. Im Moment kann man das nicht durchführen, weil sie ja keine Opfer mehr bringen. Wir glauben, dass Jesus sein Blut vergossen hat, nicht nur für die Sünden eines Jahres und eines Volkes, sondern für alle und immer. Und deshalb freuen wir uns darüber und loben ihn. Dann wurde er von diesem Tiefpunkt aus erhöht und eingesetzt und bekam einen Namen, der höher ist als jeder andere Name. Ich weiß nicht, was Sie über Raketen denken. Der menschliche Werdegang ist ja eigentlich immer, dass wir so wie eine Rakete versuchen zu starten, ja, so von unten nach oben. Denken Sie mal an die amerikanischen Präsidentschaftskandidaten, wie die aufgebaut werden, so systematisch von einer Versammlung zur anderen, ehe sie dann vielleicht in den Olymp der Regierung steigen. Oder denken Sie an Showmaster im Fernsehen. Die steigen da meistens von oben herab irgendwie aus so einem tollen Rundmodell, blau angestrahlt wie der Himmel, kommen sie die Stufen heruntergeschwebt, gerade so, als ob die Götter so auf die Bühne treten. Bei Menschen ist es immer so, dass es von unten nach oben geht wie eine Rakete und dann irgendwann wieder langsam zurück. In einer Firma sagte mal einer dem anderen, hör zu, wenn du aufsteigst, sei freundlich zu den Leuten, an denen du vorbeisteigst, damit sie auch wieder freundlich sind, wenn du langsam wieder herunterkommst. Ich weiß nicht, wie das in Ihrer Firma ist, vielleicht ähnlich, vielleicht ganz anders. Menschliche Erhöhung ist meistens wie eine Rakete von unten nach oben und irgendwann kommt sie wieder zurück. Göttliche Erhöhung kommt von oben, führt nach unten und wieder in die Höhe. Der Name Jesus hat eine herausragende Bedeutung. In der Bibel haben viele Namen ja eine große Bedeutung. Und wenn Sie an eine Erhöhung denken, dann gibt es im Alten Testament zum Beispiel einen Mann namens Josef, der 13 Jahre lang wie ein Sklave lebte, später im Gefängnis war und dann der zweitmächtigste Mann der damals bekannten Welt wurde nach dem Pharao, ein Retter der ganzen Menschen, die es damals gab, ein Vorbild für Jesus, eine Erhöhung aus der Erniedrigung heraus. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Angenommen, ein Polizist käme nachher zu Ihnen, würde Ihnen da so einen Zettel vorne dran geheftet haben, falsch geparkt, hoffe ich ja nicht, dann würden Sie sagen, das gefällt mir überhaupt nicht und Sie riechen nach Alkohol oder nach Knoblauch, interessiert mich nicht. Aber er käme im Namen des Staates zu Ihnen, es ginge also nicht um seine Person, sondern um seine Position. Und er hat Autorität, egal wer er sonst ist. Der Name Jesus hat eine herausragende Autorität, die Gott ihm verliehen hat. Hier heißt es von ihm, dass sich jedes Knie derer beugen wird im Himmel und auf der Erde und unter der Erde. Im Knie, im Himmel werden die Engel ihn anbeten und die Erlösten. Allerdings in der Luft, sagt die Bibel, seien die Mächte der Finsternis zu Hause, die werden ihn auch anbeten müssen, weil sie seine Autorität anerkennen werden und müssen, auch heute schon in dieser und jener Weise. Auf der Erde beten ihn die Menschen zurzeit an, die ihn lieben, die anderen nicht, die beten sogar andere Götter an. In der Endzeit wird Jesus von allen angebetet werden, die einen freiwillig und die anderen gezwungen. Die einen werden ihn als Erretter erleben und die anderen als Richter. Unter der Erde sind die Verdammten, die werden ihn auch anbeten müssen als ihren Richter. Das heißt, vor Jesus beugen sich die Knie. Ich weiß nicht, wie Sie beten, ob Sie auch schon mal kniend gebetet haben. Knien ist ja ein Zeichen der Demut. Ich erkenne den an, der größer ist als ich. Früher in meiner Jugendzeit haben die Mädchen noch einen Knicks gemacht, wenn sie jemand begrüßten. Das ist schon seit vielen Jahrzehnten ausgestorben. Vielleicht bei der englischen Königin noch, wenn da jemand Guten Tag sagt, könnte es sein. Knie beugen, um zu zeigen, ich ehre dich in deiner Macht. Und jede Zunge wird bekennen, dass Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das Wort für Zunge heißt griechisch Glossa und heißt auch so viel wie Sprache. Auf der Erde gibt es ungefähr 6000 Sprachen. In jeder Sprache wird einmal Jesus anerkannt werden. In jeder Sprache als der Herr. Und dieser Name Jesus ist auch heute schon als Vollmachtsnamen einsetzbar. Nicht nur, dass ich zu Jesus bete, sondern im Namen Jesus auch heute schon eine große Vollmacht steckt. Wir hatten vor 3 Jahren hier einen Guru zu Gast, einen ehemaligen, den Rabbi Maharaj, oder 4 Jahren, weiß ich nicht mehr genau, der dann Christ wurde. Und als er Christ wurde, hat er in der Schweiz, in Zürich, unter Hippies und Drogenabhängigen gearbeitet. Und da war er einmal in einem Kellerraum, in einer fast tödlichen Situation, wo so ein Drogenbesessener versuchte, ihn totzuschlagen mit allerlei Mitteln, die er in die Hand nahm. Und was weiß ich, hatte so einen Schirmständer in der Hand aus Eisen und wollte ihn dann niederdreschen. Und er sagte, in Jesu Namen, lass das fallen. Und dann ließ er seinen Schirmständer fallen. Hatte aber sofort was anderes in der Hand. Und er sagte, in Jesu Namen, lässt du das fallen. Und dann ließ er das fallen. Hatte aber sofort wieder etwas. Und er war viel stärker als er. Es gelang ihm dann noch jemand, an die Tür zu gehen, einen zweiten zum Beten hereinzuholen, sodass sie dann gemeinsam gebetet haben und der allmählich ruhiger wurde. Und dann haben sie noch ein paar Stunden weiter gebetet, bis diese Finsternismacht in diesem Drogenabhängigen besiegt war. Und er selber anfing mitzubeten und sagte, es fängt an, hell zu werden in mir, bete doch bitte weiter, dass ich frei werde. Und nach ein paar Stunden hatte er den Eindruck, ich gehöre jetzt wirklich zu Jesus und diese Mächte der Finsternis sind gewichen. Den Namen als Vollmachtsnamen einsetzen, in Jesu Namen, lass das fallen. Kleine Begebenheit von mir mit Konfis in einer Freizeit, wo dann spät abends, als sie eigentlich schon schlafen sollten, einer zu mir kam, sagt der Lotz, jetzt sind wir absolut unschuldig, da lacht einer in unserem Zimmer und kann nicht aufhören. Und da ging ich hin tatsächlich, der lachte, dass also der Bauch platzen musste bald. Und es war dunkel in dem Zimmer, da kann natürlich keiner schlafen. Und da sagte ich, in Jesu Namen Schluss. Und da hörte er auf zu lachen. Hinterher sagte mir, Herr Lotz, ist mir noch nie passiert, wenn ich lache, ich kann nicht aufhören. Ja, der würde eine halbe Stunde lachen. Ich verwende den Namen Jesus manchmal, wenn ich dumme Gedanken habe. Ja, die Gedanken kommen ja manchmal so angeschossen, so pst, plötzlich ist so etwas ganz Blödes im Kopf. Und dann sage ich, in Jesu Namen weiß ich das von mir. Und der Gedanke ist sofort verschwunden. Falls er irgendwann wiederkommen sollte, wiederhole ich das und dann verschwindet er wieder. Müssen Sie einfach mal ausprobieren, wenn Sie Jesus kennen. Den Namen von Jesus als einen Vollmachtsnamen einsetzen, also nicht nur zu ihm beten, sondern manchmal auch in seinem Namen irgendetwas veranlassen oder tun. Der Paulus sagt dann seinen Christen in Philippi, Jesus sei ein Vorbild für sie, damit sie auch in Demut einer den anderen höher achte als sich selbst. Demut heißt Mut zum Dienen, nach dem Wortstamm her erklärt. Und Jesus hatte Mut zu dienen, obwohl er der Herr ist. Die Griechen hassten das Wort Demut, sagten das ein Sklavenmoral. In diesen Tagen feiert Nietzsche seinen 100. Todestag, das heißt, er feiert ihn nicht, aber manche gedenken an ihn, schreiben lange Artikel. Nietzsche hielt diese Demutsbegriffe der Christen für eine Sklavenmoral, für Vokabeln des Untermenschen, wobei er ja den Übermensch forderte, den dann versuchte Hitler in Anlehnung an ihn zu züchten. Wenn Christen Demut üben, hat es nichts damit zu tun, dass sie immer den unteren Weg gehen. Der untere Weg kann absolut falsch sein. Es geht darum, den Weg Gottes zu gehen, nicht irgendeinen unteren Weg. Es hat auch nichts mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun. Das ist ein fehlendes Selbstwertgefühl, sondern Demut ist Mut zum Dienen, sich vor Gott zu beugen und auch zu sehen, was der andere braucht. Ich habe mal ein Sozialseminar geleitet für ein halbes Jahr nach meinem zweiten Examen. Und da hatte ich die Gelegenheit, als Tutor geleitet, hatte ich die Gelegenheit, auch Zeugnisse zu lesen von Arbeitgebern, diesem und jenem. Und da hat mich etwas sehr beeindruckt, da war eine christliche Krankenschwester und in ihrem Arbeitgeberzeugnis stand drin, sie übernimmt auch Aufgaben, die sonst keiner tut. Da habe ich gedanklich meinen Hut abgezogen vor ihr. Mit Konfis war ich in der Klostermühle und werde es auch wieder sein, so hoffe ich. Und da waren Bibelschüler, so junge Erwachsene, die ein halbes Jahr lang mal ihren Beruf aussetzen, um die Bibel besser kennenzulernen. Und beim Essen haben diese Bibelschüler den Konfis das Essen angeboten. Und wenn die zur Tür rausgingen, haben sie die Tür aufgehalten. Und die Konfis waren völlig verblüfft. Sie sagten, die bedienen uns ja beim Essen. Die halten sogar die Tür auf. Das sind doch Erwachsene. Jeder mit dem Blick auf das, was auch für den anderen gut ist, hat sie völlig überrascht. Ein anderes Beispiel, was nicht ganz so gut ist, wo eine Diakonisse, die auch mit Jugendlichen zu tun hat, mit Mädchen in diesem Fall, hochsteigt in ein höheres Stockwerk, hat schwere Taschen in der Hand, die Mädchen stammen aus ihrer Jugendarbeit, sind gläubige Mädchen und sie unterhalten sich so, was sie demnächst alles tun und planen werden. Was sie aber nicht sehen, ist, dass die Diakonisse schwere Taschen in der Hand hat, sie trägt sie bis oben hin. Sie haben nichts gegen die Diakonisse, sie mögen sie und lieben sie. Es haben sie einfach nicht gesehen. Ich war hier mal, da kam ich vom Urlaub aus der Schweiz und fuhr anschließend, habe hier gepredigt und fuhr sofort weiter in die Klostermühle mit Konfirmanden. Und da hat mir eine Mitarbeiterin zu meinem Geburtstag, den ich um die Osterzeit herum habe, einen Film geschenkt. Hat gesagt, Herr Lotz, wenn Sie gerade aus dem Urlaub kommen, haben Sie vielleicht alle Ihre Fotos verschossen. Und mit den Konfis wollen Sie doch sicher auch Fotos machen. Und jetzt haben Sie einen Film. Ich hatte schon vorher überlegt, wo ich wohl einen Film herkriege in den Feiertagen. Dachte ich, ist großartig, wie Gott solche Kleinigkeiten durch jemand gibt, der einfach nachdenkt, der den anderen mit im Blick hat. Und ich wünschte uns das, dass wir den anderen mehr sehen. Ich nehme an, Ihr Auto hat auch einen Blinker. Wie meines, ist immer interessant, wann Leute ihren Blinker einsetzen und wann nicht. Wie viele Leute einfach irgendwo um die Kurve fahren, sagen, interessiert doch keinen, ob ich jetzt hier um die Kurve fahre, ich habe doch freie Fahrt. Auch unter Christen wäre es gut, sich ein bisschen aufeinander abzustimmen und zu zeigen, was ich vorhabe oder der andere, um Gemeinschaftsbezüge zu haben. Hier heißt es, in der Demut achte einer den anderen höher als sich selbst, jeder nicht nur mit dem Blick auf das Seine, sondern jeder auch mit dem Blick auf das, was der anderen ist. Es heißt aber nicht Friede, Freude, Eierkuchen nach dem Motto Schweigen über alles, damit es einfach ruhig bleibt, sondern auch Festigkeit ist gefragt und Ringen um die richtige Lebensführung, Planung und Gestaltung. Und auch ein Paulus, der diese Verse schreibt, konnte in dem Galaterbrief über einen Petrus schreiben, dass er geheuchelt hat in seinem Glauben, als diese strengen Christen aus Jerusalem kamen von dem Jakobus, hat er plötzlich nicht mehr mit den Heiden gegessen, weil er wusste, das gefällt denen nicht, sondern hat sich extra gesetzt. Und er sagte, nee, sowas sollte man nicht tun, sondern wenn Gott wirklich Freiheit schenkt, sollte das auch bleiben. Ich denke also, es geht auch darum, Dinge aufzudecken und sie zu verändern. Wenn ich zu einem Arzt gehe, erwarte ich, dass er eine Diagnose stellen kann und mir dann hilft. Wenn ich mit dem Auto zu einer Firma komme, hoffe ich, dass sie entdeckt, was dem Auto fehlt, wenn es Probleme hat. Ich hatte einen Passat vor dem jetzigen, der hatte ein Problem, wenn es warm wurde, dann gab ich Gas, wenn ich starten wollte, und er fuhr langsamer. Und erst nach einer Zeit kam er dann langsam. Das war natürlich sehr gefährlich, denn wenn man hier von dem Parkplatz über die Straße runterfährt und Gas gibt und das Ding nicht beschleunigt, sondern sogar noch langsamer wird, kann das nächste Auto sehr schnell da sein. Ich brachte es dann zur Inspektion, die haben dreimal größere Dinge repariert für 1200 bis 1500 Mark. Ehe sie nach anderthalb bis zwei Jahren endlich den Fehler fanden. Es war ein Steuerungsgerät, was dann ausgetauscht wurde und dann fuhr es. Ich denke, es geht auch darum, Dinge zu klären, die einfach nicht in Ordnung sind und von daher auch gemeinsam Lösungen zu suchen, damit auch im Inneren Harmonie ist, wie Gott sie gibt. Jeder mit dem Blick auf das andere und den anderen bedeutet, sich vor Gott beugen. Der Weg nach oben führt nach unten in Gottes Augen und sich für andere einsetzen, sie im Blick haben und auch schauen, was dort wichtig ist. Der natürliche Weg ist wie eine Rakete, sich selbst aufbauen und irgendwann geht es wieder nach unten. Der Weg Gottes ist sich vor ihm beugen, unter eigene Schwächen auch unter gemeinsame und ihn bitten zu erhöhen, wenn er das möchte, einen Blick für Gott zu entwickeln, einen Blick für andere und zu erwarten, was er aus dem eigenen Leben macht. Ich möchte mit einem Gebet schließen. Jesus, wir danken dir, dass du dieser König bist, der Knecht wurde. Danke, dass du meinen persönlichen Schuldschein mit an dein Kreuz genommen hast und dass das für jeden von uns gilt. Darüber loben wir dich. Wir beten, dass du führst, dass du weiterbringst, dass du zu deiner Zeit auch erhöhst, aber nur so, wie du es möchtest. Danke, dass du dich selber gebeugt hast mit unter die Last von jedem von uns. Darüber loben wir dich. Amen.